Einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. In unserem Kalender steht ein Termin, 24. Juli. Und jedes Jahr kommt dieser Termin neu. Das ist der Jahrestag, wo wir als Familie mit 4 Kindern eben nach Gmunden gezogen sind. Das war vor 31 Jahren. An diesem Sonntag, dann haben wir Karl und Christel kennengelernt. Ja, vor 31 Jahren. Und einfach schön, vertraute Gesichter zu sehen. Ich muss einiges feststellen, das seht ihr wahrscheinlich auch bei mir. Wir werden älter. Und ja, kein Geheimnis. Ich bin schon 37 Jahre, das wäre ein Wunsch, 67 Jahre alt. Gut, in Gmunden waren wir dann in den Jahren 87 bis 98, dann ging es in Gemeindeaufbau und dann waren wir in Salzburg und jetzt seit 2011, seit 7 Jahren in Leonding. Einfach schön, euch in dieser Räumlichkeit zu sehen. Es ist etwas neu. Ich kenne euch einfach in der August-Gullerich-Straße. Aber ihr passt auch hier gut da rein. Ja? Ich denke eben an die Zeit in Gmunden, wo wir gewachsen sind als Gemeinde und wir Räumlichkeiten gebraucht haben und wir dann auf wunderbare Art und Weise die Schule, Gymnasium in Gmunden bekommen haben. 15 Jahre haben wir Sonntag für Sonntag Stühle aufgestellt, aufgebaut, abgebaut. Und es war gut, sehr gut, würde ich sagen. Man hat wachsen können und Gott schenkte dann irgendwann Räumlichkeiten. Ob ihr jetzt noch 15 Jahre hier sein werdet, das lasse ich einfach mal. Ja, das müssen wir nicht wissen, aber man darf wissen, Gott führt uns. In diesen letzten Jahren, seit 2011, wie gesagt, wohnen wir in Leonding, nicht weit weg. Teil unserer Arbeit ist nach wie vor in den MFÖ-Gemeinden, Predigtdiensten, Treffen mit Leitern, Seelsorge. Und den anderen Teil unserer Arbeit ist als Member Care, das heißt Betreuung von Mitarbeitern mit MB Mission, unsere Missionsgesellschaft. Und das führt uns eben in Länder wie Portugal, Frankreich, Deutschland, auch einiges in der Türkei und eben hier in Österreich, Mitarbeiter betreuen. Voraussichtlich machen wir das noch 3 Jahre und dann haben wir gesagt, mit 70 gehen wir mal in Pension. Probieren wir das mal aus. Schauen wir mal, wie das geht. Aber heute habe ich eben dieses Vorrecht und eben auch die Herausforderung, hier die erste Predigt in eine Reihe aus der Bergpredigt zu bringen. Was lehrt Jesus? Unser Charakter. So habe ich das eben vom Christian mitgeteilt bekommen, dass wir was dran wäre für heute. Seligpreisungen. Die Tugenden, Charaktereigenschaften, Werte, die werden von Jesus hier dargestellt, gelobt und er sagt, die werden auch belohnt. Auf ganz großartige Weise. Er verspricht sogar einigen Leuten, wenn das bei euch so zutrifft, dann bekommt ihr den Himmelreich, Gottesreich. Die Juden haben sich eher gescheut, Gottes Namen zu oft zu verwenden. So Matthäus, der gerade hier mehr Juden anspricht, sagt Himmelreich. Das gehört euch. Die Ausgangslage. Matthäus schreibt eben dieses Evangelium, gleich anschließend an Kapitel 4, wo wir eben die Versuchung finden, wo Jesus 40 Tage in der Wüste war, beginnt sein öffentliches Wirken, beruft so die ersten Jünger, zwei Brüderpaare, beruft er den Simon, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Und dann steht da ein Absatz von Vers 23 bis Ende des Kapitels, wie er seinen Dienst begonnen hat. Und die Leute fangen an, Dutzende, Hunderte, Tausende kommen. Von überall, von auch jenseits des Jordans, von weit und breit, die hören und die kommen in großen Scharen zu Jesus. Und er heilt viele, macht gesund, er hilft den Leuten, er redet, ein Riesenansturm. Und dann beginnt Kapitel 5. Es sind wieder eine ganze Menge Leute da. Wie viele steht nicht? Aber ganz viele. Und Jesus macht eine Entscheidung. Er geht auf den Berg. Vielleicht wird es dir auch so gehen, wenn es viele Leute sind, dann geht man einfach weg. Will man nicht, aber Jesus ist eigentlich hier für die Menschen und es war sein Anliegen bei den Menschen. Aber Jesus haut ab. Er stieg auf den Berg. Du sagst, wie? Ja, hallo, ist das wirklich das, was man macht, dass man den Leuten einfach da lässt? Er stieg auf den Berg und er setzte sich und er fing an zu lehren. Warum? Will er hier einfach eine Trennung von den Leuten, dem Weizen, vom Spreu, den Fanclub von den wirklichen Nachfolger trennen und dass er sagt, okay, jetzt gibt es Unterricht und da will ich wirklich nur die, die zuhören wollen und gehen mit denen. Es steht dann auch, er setzte sich und sprach zu seinen Jüngern. Okay, wie viele waren es? So, bisher hat er nur 4 genannt. Waren es nur mit seinen 4, dass er sich da setzt? Am Ende der Rede, Kapitel 7, Vers 28 steht, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Sind die anderen einfach langsamer gewesen? Es hat denen gedauert, die waren nicht so trainiert und so geübt wie Jesus und seine 4 Jünger, die er da schon genannt hat. Das weiß ich nicht, das müssen wir auch nicht wissen. Aber offensichtlich waren es doch viele, die gehört haben. Was lehrt Jesus? Jesus stellt sein Programm vor. Vor einer Wahl machen Politiker viele Versprechen. Aber spätestens nach der Wahl, nach einer Parteiklausur, gibt es dann Amtsantritt und dann die offizielle Amtsrede. Das Programm für die nächsten Jahre wird vorgestellt. Jesus hält hier sozusagen seine Amtsrede. Es geht ihm um Charakter, das Echte und das Wahre. Es wird nichts vertuscht, es wird nichts verschleiert, nichts verschönert. Die Werte und das Leben, was bei ihm wirklich zählt. Jetzt lesen wir den Text. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung hier. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden
die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden.
Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die der um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Jesus, der große Pädagoge, geht auf den Berg und er lehrt. Er unterrichtet. Er teilt den Leuten mit, welche Werte, was für ein Charakter, was für Menschen er erwartet. Anfangs der Woche habe ich in eine christliche Zeitschrift geschaut, gelesen einiges, und dann komme ich auf Folgendes. Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben. Ein Zitat von Viktor Frankl. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und Jesus, du versuchst jetzt Werte zu lehren. Warum nicht einfach vorlesen? Ja, was bringt es jetzt hier, diese Rede zu halten? Und das hat so einiges bei mir im Kopf und im Herzen in Bewegung gesetzt. Vom Beruf habe ich eigentlich eine pädagogische Ausbildung als Lehrer. Und man kann nur sagen, dass man lehrt, wenn andere lernen. Lernen sie nicht, dann hat man versagt als Lehrer. So, das war mein, was ich so für mich genommen habe. Und immer wieder sich selbst zu hinterfragen, wie packst du das an, dass die Schüler wirklich lernen? Da habe ich mir auch hier näher angeschaut und dann habe ich gemerkt, wie Jesus lehrt, er stellt alles so auf den Kopf. Für mich war es wichtig, als Lehrer ein bisschen eine Spannung aufzubauen und einen Reiz. Es ist etwas, was ich noch nicht weiß, aber ich sehe, ich kann es lernen, ich kann es schaffen. Einfach etappenweise aufbauen. Aber Jesus baut hier eine riesen Dissonanz oder Spannung auf, dass wirklich jetzt die Köpfe, die müssen irgendwo da geraucht haben. Und sie hören zu und die Leute, es steht in Kapitel 7, Vers 28, 29, Abschluss. Als Jesus seine Rede beendet hat, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Dissonanz, diese Spannung ist wichtig, dass man einfach lernt. Die Musiker, ihr habt super gemacht heute. Es war für mich stimmig. Okay? Aber wenn jetzt eine Gitarre gespielt wird, aber ich bin keine Autorität, okay? Aber für ein Musical, wenn ihr eine Gitarre hört und jemand spielt drauf und es ist nicht gestimmt, es tut ihnen die Ohren weh. Ja, die spüren das. Und am liebsten gehen sie jetzt gleich dahin und stimmen dieses Instrument, damit sie nicht diese Schmerzen haben. Und ist einfach diese Dissonanz, einfach diese Spannung zu groß, dann nehmen sie das Instrument am liebsten und hauen es weg vielleicht. Ich weiß nicht. Okay. Aber wenn es irgendwie so unerreichbar ist, und ich weiß für mich, ich war 10 Jahre nach Abschluss meiner Highschool, bevor ich auf die Uni ging. Habe viel anderes gemacht, Bibelschule war in Europa und so. Und dann habe ich mich entschlossen, jetzt gehe ich mal auf die Uni. Und da war für einiges für mich einfach so hoch. Und am liebsten hätte ich es einfach geschmissen. Weil ich habe gedacht, es ist ungreifbar. Aber Jesus nimmt trotzdem und spricht diese Dinge an. Und in der Erwartung, dass Leute irgendwie auch merken, wie groß diese Kluft ist zwischen dem, was sie erleben und dem, was Gott haben will. Er spricht das an und dann lebt er es ihnen vor. Und dann lebt er es ihnen vor. Moderne Seligpreisungen, wie man sie vielleicht heutzutage schreiben würde in unsere Gesellschaft. Glücklich zu preisen sind die Wissenden dieser Welt, denn sie wissen, wie man seinen Weg macht. Glücklich zu preisen sind die Abgebrühten, denn das Leben wird ihnen nichts anhaben können. Glücklich zu preisen sind die, die sich beschweren, denn sie werden bekommen, was sie wollen. Das sind so, denke ich, Normen, die man nicht gelehrt bekommt, aber vorgelebt bekommt in der Gesellschaft. Und wo ich finde, ich kann auch sehr leicht da reinfallen. Jesus geht eine andere Richtung. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich habe jetzt diese erste 8 Seligpreisungen hier in 3 Übersetzungen gegeben. Das Schwarze in der Neuer Genfer. Dann das mittlere, das rote in Neues Leben Bibel und das blaue in der Hoffnung für alle. Könnt ihr dann immer dabei anschauen und sehen, einfach diesen Vergleich zu haben. Glücklich, wenn ihr arm seid im Geist. Gottes Maßstab gemäß Matthäus Kapitel 5, 48. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott erwartet Vollkommenheit. Der beste Punkt im Leben, wo es wirklich beginnt, ist zu merken, ich bin unvollkommen. Ich habe gesagt, das Beste, noch besser, ich bin bankrott, ich bin pleite, ich habe nichts vorzuweisen. Aus meiner eigenen Kraft werde ich nie schaffen. Ich habe nichts vorzuweisen. Und da, wo ich arm bin und wo ich meine Not erkenne, kann ich zu Jesus kommen. und er schenkt sein Reich, das ewige Leben. Jesus erzählt in Lukas Kapitel 18, 19 bis 40 von zwei Männern. Der eine, ein Pharisäer, der stand da und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber. Da, du siehst ihn da, ja? Denn ich betrüge niemand, ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinen Einkommen. Dann sagt Jesus, der Steuereintreiber blieb in einiger Abstand weiter weg und wagte nicht einmal hinaufzuschauen. Und er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Punkt. Ich bin arm. Ich bin wirklich arm. Ich kann mich noch erinnern an einen Hauskreis. Es war eigentlich schon abgeschlossen und die Leute meistens sind nach Hause gegangen. Eine Frau blieb sitzen und sie brach in Tränen aus und sagt: Was tue ich? Was tue ich mit meiner Sünde? Sie sagt: Ich nenne es einfach, wie es ist. Und ist sie herausgekommen mit der Sache. Arm, geistig arm. Aber sie ist an diesem Abend reich geworden, von Gott riesig belohnt worden. Gott hat ihr Zugang zu seinem Reich geschenkt. Glücklich zu preisen sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden. Ja, dieser Vers passt, wenn man eine geliebte Person, einen Menschen aus seinem Leben verloren hat. In diesen Trauer tröstet Gott. Aber aus diesem Kontext ist wohl etwas anderes gemeint. Ich sehe meine Sünden, mein Versagen. Und es entsteht eine innere Betroffenheit, ein Bedauern, ein tiefer Trauer. Gott tröstet mich, er tröstet dich. Aber es gibt auch einen weiteren Sinn. Ich sehe nicht nur meine Sünden und werde dadurch traurig, aber ich sehe die Situation in anderen Menschen. Und ich fange an zu trauern. Zu weinen. Lukas Kapitel 19, Vers 41 steht: Jesus begann zu weinen. Wie sehr wünschte ich, ihr würdet doch heute den Weg des Friedens finden. Spricht über Jerusalem. Oder Matthäus berichtet diese Begebenheit in Kapitel 23. Wie oft wollte ich deine Kinder zusammenrufen, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihren Flügel bringt. Doch ihr habt es nicht zugelassen. Und da war eine tiefe Trauer da. Und das findest du vielleicht auch beim Familienfest. Wenn du andere erweiterte Familie siehst, vielleicht in der Nachbarschaft, einfach diese Betroffenheit, diese Menschen kennen Jesus nicht. Und Jesus sagt, du sollst getröstet werden. Er sagt, ich verstehe. Es macht mir auch traurig.
Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Sanftmütig kann man auch mit mild, freundlich, ohne Bitterkeit weitergeben. Gute Nachricht übersetzt es, die keine Gewalt anwenden. Eine andere Übersetzung sagt, die Schweres ertragen. Wahrscheinlich tun wir uns schwer mit dieses Wort sanftmütig in unserer heutigen Sprache. Wer will irgendwo ja, dieses Wort, wo verwendet man das Wort sanftmütiges? Auch wenn es ein Frucht des Geistes ist, Galater Kapitel 5. Psalm 37, 11 steht, alle, die auf Gewalt verzichten, werden dann das Land besitzen und ihr Glück kaum fassen können. Sanftmütig ist Leute, die auch Schweres tragen können. Auch von anderen. Statt aufzubrausen, aufzuräumen und hier reinzuhauen, einfach auch ertragen und tragen. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie werden satt werden. Eine Sehnsucht nach dem Freispruch von Sünde und Schuld. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Ich darf die Gewissheit und das Gefühl der Vergebung haben. Ja, man wird satt. Man hat Gewissheit. Ich bin geliebt vom Vater, gern gehabt, angenommen. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Die Fähigkeit, sich in der Lage anderen Menschen hineinzudenken und Sympathie für ihren Schicksal und ihre Probleme zu haben. Nicht mit Vorwürfen, hättest du es so und so gemacht, ja, dann wäre es ganz anders. Das ist eh logisch. Aber ruhig zu werden, still und barmherzig. Da Nein zu denken und Sympathie. Die, die barmherzig sind, die werden Erbarmen finden. Jeder von uns kommt im Leben in Situationen, die schwer sind. Und wir brauchen Menschen in solchen Zeiten, die Verständnis haben, die geduldig sind. Jesus sagt, übt man sich in Barmherzigkeit, so wird man es auch selber finden. Ich lese dir einfach die nächsten drei, einfach hier eine nach der anderen. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die nächsten zwei Versen sind eigentlich eine Ergänzung, eine Weiterführung von dem, wenn man verfolgt wird, wenn man ausgelacht wird, wenn andere einem beschimpfen, eben weil man Jesus nachfolgt. Jesus sagt, denen gehört mein Himmelreich. Genauso wie
die erste von den Seligpreisungen. Selig sind die, die arm im Geist sind. Denen gehört das Himmelreich. Hier nochmals. Verfolgung kenne ich wenig. Nie eingesperrt gewesen. Nie am Pranger gestellt. Nie verprügelt worden für meinen Glauben an Jesus. Ja, ausgelacht. Denn gerade so in den ersten Jahren als Kind, als Jugendliche, nachdem mein Vater zum Glauben kam und ein paar Jahre später, wo ich auch mein Leben Jesus gab, wo wir zum Spott geworden sind in der Nachbarschaft und wo das dann in der Schule dann auch bekannt würde, ja, das sind jetzt diese Fromme. Papa besucht nicht mehr den Wirtshaus wie früher. Sein Leben hat sich verändert und diese ganze Familie geht jetzt einen anderen Weg. Aber ich habe es gerne in Kauf genommen, weil ich gewusst habe, es ist jetzt so völlig anders. Verfolgung erleben viele in anderen Ländern und ich möchte heute euch einfach mit einem Gebet anliegen lassen. Für einen Mann, 50 Jahre alt, Pastor Andrew Brunstam in der Türkei. Kurz nach dem versuchten Coup vor 2 Jahren in der Türkei, würde dieser Pastor, der jetzt über 23 Jahre in der Türkei Missionar war, Gemeinde gegründet hat in Izmir, würde festgenommen, eben weil er Beziehungen zu viele, viele türkische Leute hatte und den Verdacht, ja, oder den, würde gesagt, er ist ein Gulen-Anhänger. Kam jetzt mehrmals vor den Richter, saß alleine in einer Zelle mit 17 anderen Gefangenen. Und jetzt wird auf politischer Ebene Druck gemacht zwischen USA und Türkei. Vor 4 Tagen ist er aus dem Gefängnis gekommen, steht unter Hausarrest. Aber für ihn zu beten, dass sein Glauben hält. Er soll Mitte Oktober noch vor den Richter nochmals stehen. Aber wo es diese Woche in den Nachrichten kommt, habe ich einfach nachgelesen und mache euch Mut, einfach googlen, ihn finden und schauen, für ihn zu beten. Zum Schluss, es könnte sein, dass du, wo du diese Seligpreisungen gehört hast, dass du sagst, pff, das sind Meilen. Ich bin Meilen weg von dem. Ich steige einfach aus. Ich schaffe das nie. Diese Ansprüche, die war das, was Jesus hier stellt, ist mir zu hoch. So ging es viele Leute in Johannes Vers 6, Vers 66. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgte nicht mehr nach. Und dann fragte Jesus seine 12, werdet ihr auch weggehen? Es war ihnen zu steil. Sie haben gesagt, das kann ich nicht. Mach euch Mut, habe Geduld, bleibe dran. Es kommen Wiederholungen. Jesus erklärt es einmal, noch einmal und wieder einmal. Er lädt ein. Er sagt, komm, folge mir nach. Schau, ich hab's euch vorgelesen, oder wie die Jünger es gesehen haben, in Apostelgeschichte. Die ersten Christen, die haben es dann eben von Jesus vorher abgeschaut und so haben sie es dann anderen vorgelebt. Ich lasse euch mit diesen Worten auch aus der Bergpredigt, wo Jesus einlädt: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Das, was ihr trägt, ist viel schwerer. Ich nehm's. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich bete. Herr Jesus, die Ansprüche sind hoch. Menschlich gesehen schaffen wir es nie. Die Belohnung ist groß. Das hätten wir aber so gerne. Herr Jesus, danke, dass du barmherzig bist, dass du Sünden vergibst, dass du immer wieder einlädst, komm zu mir. Komm zu mir. Danke.